Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Kuhliebe im Talk, der Podcast über kleinbäuerliche Lebensmittelerzeugung und Kuhliebe. Viel Spaß! Wie ihr vielleicht Hörer kennt, befinde ich mich heute auf einer Baustelle. Im Hintergrund hört man ab und zu mal Maschinen und Werkzeuge. Meine Brüder sind da gerade sehr fleißig. Ich hoffe aber, es stört euch jetzt so arg, weil es ist wirklich nur ab und zu. Ja, in der heutigen Folge möchte ich natürlich nochmal auf das Mercosur-Abkommen eingehen und die Bauernproteste, wenn man das so nennen kann. Aber zuerst möchte ich ein Update geben von unserem Hof und was sich so ereignet hat die letzten Tage. Und da möchte ich mal damit anfangen, dass wir Nachwuchs bekommen haben. Die Kataleya und die Emily sind Mamas geworden. Von zwei wirklich zuckersüße kleine Jungs, dem Kaio und dem Eddie, die jetzt auch zusammen spielen und sich wirklich einen großen Spielplatz teilen mit viel Stroh und Heu und Spielmöglichkeiten und Besuch von anderen Tieren, allen voran natürlich die Katze, aber auch die ganze Schneebe dran, die Kühe, und da haben sie es richtig gut. Kriegt auch die Milch von ihrer Mütter, beziehungsweise war das diesmal so, dass es der Kataleya nach der Geburt erstmal nicht so gut ging und sie deshalb natürlich auch Milch gab und der Kaio dann die Milch von der anderen Mama, der Emily, bekommen hat, weil die ja ungefähr gleichzeitig auf die Welt gekommen sind. Das war dann echt geschickt, weil die Emily gibt ja viel mehr Milch, als der Eddie Aloy trinken könnte. Und dann konnte der Kaio da was davon abhaben, solange seine Mama eben gesundheitlich nicht in der Lage war, Milch zu geben. Und der Rest, der dann halt immer noch übrig bleibt, weil zwei kleine Kälbchen trinken nicht so viel, den muss man halt leider wegschütten. Das tut einem schon ein bisschen weh, aber so sind die Vorgaben. Ja, bei der Kataleya war es so, der Geburtstermin wurde deutlich überschritten. Der kleine Junge, also der Kaio, der wollte einfach nicht raus. Der hat sich da richtig Zeit lassen. Und er dachte immer schon, das wird aber ein großer. Vermutlich Junge, weil Jungs tendenziell länger im Bauch bleiben. Und ja, das hat es jetzt bestätigt. Allerdings ist der Kaio gar kein Riese. Also auffällig groß ist er nicht, aber die Geburt hat halt die Kataleya trotzdem ziemlich geschlaucht. Ich war von Anfang an dabei und habe geguckt, ob eben alles glatt läuft. Und die Geburt an sich war auch keine schwere Geburt, sondern es lief alles sehr zügig und normal. Und jetzt nicht irgendwie auffallend große Schmerzen, sondern ja, einfach schöne Geburt eigentlich. Es ist ja wirklich jedes Mal ein Wunder. Ich bin da voll fasziniert davon und auch von der Leistung der Kühe. Das ist echt was ganz Besonderes, sowas zu sehen. Ja, die Kataleya hat dann am nächsten Tag nicht mehr wirklich aufstanden wollen. Die war einfach eh zu richtig fit. Ihr Euter war auch wirklich gigantisch riesig. Das ist ja bei jeder Kuh unterschiedlich. Die eine kriegt ein riesiges Euter, die andere bloß ein großes. Oder bei manchen tut sich da gar nicht so viel. Das ist total unterschiedlich, aber bei der Kataleya ist es echt extrem. Das ist wirklich extrem. Also da kann nicht mal die Melkmaschine das richtig greifen. weil halt alles ja so geschwollen ist, aber das ist halt von Kuh zu Kuh ganz unterschiedlich. Hat vielleicht was mit der Genetik zu tun oder vielleicht, dass das Kalb so über der Zeit war, dass es dann so groß war ist. Ja, auf jeden Fall melken wir die gerade zu zweit, weil man von der einen Seite auf die andere Seite vom Euter sieht, um die Melkmaschine anzuhängen. Deshalb hängt einer die Ölseite an und die andere Person die andere Seite. Im Moment macht ihr Mama das. Genau, dann wird es hoffentlich besser, wenn der Druck langsam nachlässt und die Milch schön rauskommt. Aber genau, zum eigentlichen Ding. Die Cataleya wollte am nächsten Tag eben aufstande und die Nachgeburt war nicht komplett husse. Aber die muss auf jeden Fall raus, das ist ganz wichtig. Deshalb haben wir auch den Tierarzt gerufen. Und der hat dann die Nachgeburt noch voll rausgeholt und guckt, dass sich da nichts entzünden kann, keine Bakterien in die Gebärmutter kommen und so weiter. Und hat ihr auch Infusionen gegeben, damit sie einfach zu Kräfte kommt, weil sie hat ja auch gar keinen Appetit und Durst. Und das ist bei einer Kuh immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen, weil die müsste schon regelmäßig essen, damit es bei denen im Magen-Darm-Trakt stimmt. Und das war bei ihr dann halt schon nicht mehr der Fall, weil sie einfach, ja, keinen Appetit gehabt hat. Durch die Infusionen, also das Kalzium und Glukose, Glukose war zur Stärkung und Kalzium, damit man halt vielleicht anregen kann, dass sie wieder aufstaut, kräftigt. Ja, das hat nicht gleich gefruchtet, aber am Abend ist sie dann aufgestanden. Kann ja auch sein, dass wenn man halt so lange liegt, dass mal der Fuß einschläft oder so. Deshalb hat man auch versucht, sie zu drehen. Alles immer unter Aufsicht vom Tierarzt. Und jetzt geht sie eigentlich auch wieder gut. Sie frisst wieder, sie staut wieder. Und mir pumpet fleißig die Milch ab, damit das Euter hoffentlich wieder ein bisschen kleiner wird. Aber sie gibt eben auch richtig viel Milch. Das wollte ich euch einfach nur mal erzählen, damit ihr halt wisst, dass es nicht immer nur alles rosig ist, sondern dass auch sowas mal vorkommt, wo man dann echt mitleidet und Angst hat und nach Lösungen sucht und auf den Tierarzt vertraut. Aber wir haben zum Glück einen wirklich guten Tierarzt. Und dass das eben selten vorkommt, aber doch auch mal vorkommen kann. Ansonsten sind die Geburten immer super easy. Wahrscheinlich nie groß was. Höchstens mal, dass die Nachgeburt rausgeht. Aber dass eine festlegt, das kommt wirklich ganz selten vor. Zum Glück. Ja, der Fuchsi, der war heute beim Tierarzt, den habe ich hingefahren, der wurde kastriert. Und heute Mittag habe ich ihn wieder abgeholt. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, weil eigentlich machen wir das it gern, aber wir wollen halt trotzdem ein bisschen gucken, dass sich halt unsere Katze nicht unkontrolliert vermehrt, sondern dass man das eben unter Kontrolle hat. Also auf Nachwuchs verzichte würde ich auf keinen Fall, weil Babykatzen sind schon was ganz Zuckersüßes und Tolles und jeder hat eine Freude dran. Und es ist ja eigentlich auch ein Geschenk und was Natürliches. Und deshalb haben wir auch ein bis zwei Katzen, die Nachwuchs kriegen können. Und wir gucken einfach, dass es so im Rahmen bleibt. Genau, der Fuchsi hat ganz jämmerlich geschrien auf der oder halt miaut auf der Hinfahrt und auch auf der Rückfahrt, weil er das halt geil gewohnt ist, dass er in so einer Box sein muss. Bei uns kennen die Katze ja nur die Weite, die Freiheit. Weil, wie gesagt, es sind zwar unsere Katzen, wir kümmern uns um sie medizinisch und mit Futter und allem, aber sie sind trotzdem Freigänger und können hin, wo sie möchten. Genau, das fand ich dann unterm Autofahrer echt schwierig, den da zu hören. Aber er hat alles super gut überstanden. Ist wieder ganz der Alte, vielleicht ein bisschen überdreht, hat aber auch gleich Fresse und ja, ganz tapferer Fuchsi. Und Schmerzen hat er soweit keine. Falls er morgen oder so Schmerzen kriegt, habe ich nur Schmerztablette mitgekriegt, die ihm dann geben kann. Aber die Erfahrung zeigt eigentlich, dass es keine Nachwehen gibt. Und ich hoffe es auch für den lieben Fuchsi. Ja, ansonsten hat sich tiertechnisch it viel da. Ich habe nur eine riesige Bestellung bei Summa Agrar Versand gemacht mit Spielzeug für Kühe, Esel, Schweinchen, alle möglichen Tiere, für die Kälber auch. Also richtig fette Bestellung habe ich da gemacht. Ja, wirklich nur mit Beschäftigungsmaterial. Ich dachte, dann können wir vielleicht die Wintermonate, die tendenziell ja ein bisschen langweiliger sind, weil es auch mit der Weide nicht immer funktioniert, wetterbedingt überbrücke und trotzdem Spaß habe. Ich habe da ganz unterschiedliche Sachen bestellt, so, ja, einfach, womit sie sich halt beschäftigen können. Bälle zum durch die Gegend kicken mit dem Kopf. Für die Esel auch Sachen, die man tragen kann, weil die können die auch Sachen in den Mund nehmen. Zumindest möchte ich es ihnen beibringen und mit einem Ball klappt es schon relativ gut. Oder ja, spielerisch das Essen irgendwo rausziehen. Das kann man ja aus manchen Bällen, aber es gibt auch so Säcke mit Löchern zum Aufhängen. Einfach damit es ein bisschen herausfordernd ist und nicht langweilig wird. Ja, Gummisache. Auch zum Gegenboxen. Und so hängendes Spielzeug, das ein bisschen klimpert und ja, wo man halt auch dran rumschlotzen kann, weil manche Kühe bei uns tun das schon echt gern mit der Zunge da irgendwas in den Mund nehmen und ja, da haben sie vielleicht dann auch frei dran. Bürste habe ich nochmal mehr bestellt. Ja, also es sind echt große Pakete, sei zwei sogar. Aber es ist eine Bestellung, aber halt in zwei Pakete verpackt. Ah ja, ein ganz großer Ball, so ja, wie so ein Hüpfball, so ein großer. Habe ich auch noch für die Esel bestellt. Da bin ich mal gespannt, ob die den nutzt und durch die Gegend rollt. Den muss ich aber erst noch aufblasen. Da befasse ich mich dann diese Woche mal damit. Und sonst habe ich schon ein paar Spielsachen aufgehängt. Gerade bei den Kälbern und so. Und sind sehr gut angekommen. Hat sie doch frei dran und jucket rum und tobet. Und das ist ja richtig schön. So viel schon mal zum Hofupdate. Dann mal auf das Mercosur-Abkommen zu sprechen komme. Und zwar handelt es sich da um ein Freihandelsabkommen, das auch schon 2020 im Gespräch war und jetzt gerade wieder verhandelt wird. Und ich habe auch gelesen, dass es anscheinend diese Woche noch ratifiziert werden soll. Bei dem Freihandelsabkommen geht es um Abkommen zwischen der EU und Staaten in Südamerika. Da dazu zählen eben Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Und wenn das eben abgeschlossen wird, das Freihandelsabkommen, dann hat das Auswirkungen auf das Lebensmittelangebot in Europa und auf den Klimaschutz. Denn es gibt zum einen Herkunftskennzeichnung. Das heißt, der Verbraucher im Supermarkt weiß gleich, dass er Fleisch beispielsweise aus Übersee kauft. Eine Befragung von der Verbraucherzentrale, die das dann Supermärkte und Restaurants durchgeführt hat, hat ergeben, dass mehr als die Hälfte Angabe zur Herkunft von Fleisch aus Mercosur-Staaten verweigern. Das heißt, es wird dem Verbraucher richtig schwer gemacht, dass der überhaupt nur weiß, was er kauft und letztendlich dann auch konsumiert. Denn die Standards zur Lebensmittelqualität sind in den südamerikanischen Ländern vielfach niedriger und natürlich lässt auch der Umweltschutz zu wünschen übrig. Weil nirgendwo anders sind die Standards so hoch wie bei uns in der EU und in Deutschland vor allem. Aber Deutschland orientiert sich ja sehr stark an der EU und setzt, wenn dann, nur eher einen drauf. Das Freihandelsabkommen soll natürlich dem freien Handel dienen und natürlich dem Abbau von Zöllen. Aber die Profiteure davon sind eben nicht die Bürgerinnen und Bürger, sondern die große weltweit agierende Konzerne, weil die natürlich billig einkaufen möchten. Durch das Mercosur-Abkommen würde man auch die Abholzung des Regenwalds und die Brandrodung für Viehfutter in Südamerika begünstigen und fördern, weil die natürlich dann mehr produzieren müsset und wollet und dafür der Regenwald weichen muss. Der Regenwald ist ja eigentlich die Lunge der Erde, also eigentlich extrem wichtig und jeder spricht immer davon, dass man den Regenwald nicht abholzen darf, aber wenn man für das Mercosur-Abkommen stimmt, stimmt man indirekt auch für die Abholzung des Regenwalds. Außerdem ist es auch ein Widerspruch zu den Klimaschutzzielen der EU, weil das Fleisch und die Pflanze ja über weite Strecken nach Europa importiert werden. Vor allem auch in Produkte, wo halt, also die verarbeitet sind, ist es dann schwer herauszufinden, welche Zutaten denn da drin stecken, beziehungsweise woher die Zutaten stammt. Zum Beispiel in der Lasagne. Da steht ja dann nicht drin, dass es sich um Fleisch aus Südamerika handelt. In Südamerika wird beispielsweise Antibiotika eingesetzt als Wachstumsförderer, wodurch sie aber auch günstiger produzieren können. Die Tierwohlstandards sind natürlich nicht so wie bei uns. Bei uns ist das ja alles sehr streng reguliert und vorgegeben. Diese ganzen Standards müssen die in Südamerika gleich erfüllen. Und auch viele Arznei- und Pflanzenschutzmittel, die bei uns nicht mehr erlaubt sind, sind in Südamerika nur Zulasse und landet dann ja auch indirekt in der Lebensmittel. Beispielsweise das Pestizid Atrazin, Das ist seit 1991 in Deutschland verboten, aber in den Mercosur-Staaten noch erlaubt. Und weil es eben keine Kennzeichnungspflicht gibt, wie ich ja schon gesagt habe, kann man eben als Konsument, als Verbraucher nicht nachvollziehen, wo die Lebensmittel dann alle drinstecken. Für uns Landwirte ist das halt ein großes Problem, beziehungsweise einfach ein Dorn im Auge. Und eigentlich traurig, dass man die heimische Landwirtschaft gar nicht so wertschätzt, sondern dann nur zusätzlich importiert und damit die Preise nur mehr drückt, wo wir dann einfach nicht mehr mithalten können, weil wir nicht so billig produzieren können, weil wir viel, viel mehr Anforderungen erfüllen müssen, die sich aber auch in der Qualität widerspiegelt. Deshalb ist es auch nicht nachvollziehbar, wieso die EU da mit zweierlei Maß misst. Uns legt man so schwere Handfessel an, reguliert alles nieder, macht so viele Vorgaben und beim Import, da sagt man dann nichts. Deshalb sollten eigentlich gleiche Standards für alle gelten. Das wäre ganz zwingend notwendig, wenn man so ein Freihandelsabkommen eingehen möchte. Und dafür plädieren die Landwirte. Auch in Sache Klimaschutz macht sich die EU das sehr unglaubwürdig, wenn man Importe befürwortet, aber bei der deutschen Landwirtschaft immer sagt, sie sei so klimaschädlich. Das passt ja vorne und hinten jetzt zusammen. Die Transportwege sind im eigenen Land wesentlich kürzer und wir wirtschaftet auch viel nachhaltiger als in Südamerika. Weil wir halt auch viel bessere Technik besitzt, mehr Erfahrung habt und halt auch einfach ganz anders wirtschaftet, auch arbeitsrechtlich. Was da drüber ja so abläuft, das wird bei uns ja niemals gange. Natürlich sind bei uns dann auch die Löhne viel höher. Aber dort laufen ja wirklich Menschen durch die Felder und spritzen die Pestizide. Also das kann nicht gesund sein. Aber es weiß ja jeder, wenn man dann im Supermarkt vor der Wahl steht, nimmt man das Billigere mit oder das Teurere, wird man halt oftmals zum Billigere greifen, weil man einfach selber gerade so viel Geld hat oder seine Prioritäten woanders setzt. Und wenn man sich dann halt für das Billigere aus Übersee entscheidet, dann bleiben die heimischen Landwirte auf ihre Erzeugnisse sitzen und können ihre Kosten nicht mehr decken und werden dann den Laden zumachen. Und wenn halt ein Hof mal seine Tore schließt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er die jemals wieder öffnet, weil das ein ganz langer Prozess ist und da sehr viel dazugehört, einen Bauernhof in Betrieb zu halten. In Bayern beispielsweise sind Bauern am Protestieren. Die haben dann eben Korsos bildet und ja so friedlich demonstriert, um einfach darauf aufmerksam zu machen, auch die Verbraucher darauf aufmerksam zu machen, was denn los ist und was da einfach so unter der Hand ratifiziert werden soll, ohne großes aufsehende Medien zu erregen, was nicht fair ist. Und in der EU zum Beispiel, in Frankreich, da sind die Proteste viel, viel massiver. Also die tun Gülle und Mist auf der Straße verbreiten, vor Rathäuser, blockieren Autobahnverbindungen und der Hafen von Bordeaux oder die Europabrücke zwischen Frankreich und Deutschland. Also die geht das nochmal viel massiver an. Weil letztendlich standen wir alle vor demselben Problem. Alle Bauern in der EU sind gegen das Mercosur-Abkommen, weil alle das Problem haben, dass sie zu günstig produzieren können und dass die Landwirtschaft dann zugrunde gehen wird. Und das ist ja nicht nur die Landwirtschaft, das sind ja Familien, die dahinter stecken, Existenzen, Generationen, Arbeit von Generationen, die da einfach platt gemacht wird. Und das halt, obwohl Ernährungssicherheit so fundamental wichtig ist. In Krisenzeiten, wenn so der globale Handel irgendwie zusammenbricht, dann ist es doch wichtig, dass man sich im eigenen Land versorgen kann. Also die Grundlage für Frieden ist nun mal auch, dass jeder genug zu essen hat. Südamerika ist ja jetzt auch das reiche Land, da gibt es auch viele arme Menschen. Und dann wäre es ja fairer, dass die in ihrem Land Lebensmittel erzeugen, für die eigene Bevölkerung und etwas zu uns schickt, wo wir uns selber versorgen könntet, aber es einfach politisch nicht gewollt ist. Außerdem kann es ja auch mal eine Dürre geben oder einen Schädlingsbefall. Es kann viele Gründe geben, wieso halt die Ernte mal nicht so gut ist in einem Jahr wie im anderen. Und wenn die dann weniger produziert in Südamerika und die Leute dann Hunger leidet, dann werdet sie dem Präsidenten so viel Druck machen, dass er erstmal seine eigenen Leute versorgen wird und dann erst was zu uns importiere, wird, wenn da noch was übrig ist. Und wenn er halt it genug hat, um seine eigenen Leute zu versorgen und uns, dann stehe mir halt da und brauche den Plan B. Und wenn wir dann keine eigenen Erzeugnisse mehr im Land haben, dann geraten wir massiv unter Druck. Aber es ist halt auch schwer vorstellbar, weil die Supermärkte sind immer voll bei uns. Niemand musste Hunger leiden. Das kann sich wahrscheinlich auch gar niemand vorstellen, dass es da dazu kommen könnte. Und das ist halt vielleicht das Problem, dass die Thematik einfach nicht greifbar ist. Für die ältere Generation eher, die nur Krieg miterlebt haben, die wissen wahrscheinlich, wie hart solche Zeiten sind, wenn man über jedes Stück Brot dankbar ist. Aber für uns ist das halt wirklich weit in der Ferne. Wir können in jeden Supermarkt gehen und haben eine riesige Auswahl an Lebensmitteln. Ich glaube, das macht es so schwierig zu begreifen, wie wichtig das ist, dass das Mercosur-Abkommen nicht zustande kommt. Zumindest nicht zu den Bedingungen, wie sie jetzt gerade sind. Was vielleicht auch noch ein gutes Argument ist, oder was man einfach wissen sollte, ist, dass die Qualität der Lebensmittel in den Mercosur-Staaten einfach ganz andere ist. Dort wird mit Gentechnik gearbeitet und mit Wachstumshormonen. Viel mehr Arzneimittel und eben Pflanzenschutzmittel, die bei uns schon ewig lang verboten sind. Und das wird dann halt Nahrung für uns. Gentechnik und Wachstumshormone für Nutztiere, die sind ja in Europa verboten. Und das halt auch aus gutem Grund. Deshalb muss man sich wirklich nochmal bewusst machen, ob man das wirklich konsumieren will, was man sich da ins Land holen würde mit Mercosur. Weil die Gesundheit hängt ja auch mit dem zusammen, was man konsumiert. Und Gesundheit ist wirklich das A und O, das allerwichtigste Gut überhaupt. Und was für mich persönlich eben auch Argument dagegen ist einfach, dass mir erstmal den Welthunger in Angriff nehmen solltet, statt aus Übermut andere für euch produzieren zu lassen. Wir sollten doch erstmal gucken, dass jedes Land so viel produziert, dass es sich selber versorgen kann und noch mehr, sodass man überschüssige Ware in die Länder bringen kann, die es dringend braucht. Es ist, finde ich, einfach egoistisch, Menschen hungern zu lassen und gleichzeitig zu sagen, ja, wir brauchen unsere Erzeuger im eigenen Land nicht mehr. Ihr könntet aufhören, ihr könnt Fläche stilllegen. Wir lassen uns durch Importe versorgen. Und das, obwohl gleichzeitig alle 13 Sekunden irgendwo ein Kind stirbt an Hunger. Finde ich ganz, ganz unehrlich und unfassbar traurig, dass man überhaupt so denkt. Ja, ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr dazu steht, was eure Meinung ist. Würde mich freuen. Und ich hoffe, dass die Folge informativ für euch war, dass ihr vielleicht mal die Sichtweise von uns Landwirte gesehen habt bzw. nachvollziehen könnt und vielleicht auch versteht, wieso das so ein dringliches Thema ist und wieso es Demonstrationen gibt und Proteste und dass es eigentlich nicht nur die Landwirte betrifft, sondern vor allem auch den Verbraucher. Ja, und irgendwo sind wir ja alle Verbraucher, das heißt, das Thema verbindet uns eigentlich. Und mir sollte da eigentlich alle gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Kann sich ja jeder mal überlegen, wie er zu dem Thema steht und was die Punkte dafür und dagegen sind. Ich verabschiede mich auf jeden Fall an dieser Stelle. Find's cool, dass ihr wieder reingehört habt und hoffe, dass euch der Input ein bisschen was bringt, dass ihr vielleicht meine Sichtweise verstehen könnt und dürft natürlich gerne Feedback an mich schreiben. Und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann! Bleibt gesund. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.